All right, tell me what to do.
Okay, you're giving her an injection of adrenaline straight to her heart, but she's got a breastplate. So you gotta pierce through that. So what you gotta do is you gotta bring the needle down in a stabbing motion.
I gotta stab her three times?
No, you don't gotta fucking stab her three times. You just gotta stab her once, but it's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart, all right? And then once you do that, you press down on the plunger.
Okay, then what happens?
I'm kind of curious about that myself.
This ain't no fucking joke, man. Am I gonna kill her?
No, she's about to come out of it like that. It's...
All right, count to three.
All right.
Ready?
One. Two.
Three!
Young Urban Anesthesiologists, der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
Hallo zur 43. Episode unseres Podcastes. Aus dem Feedback unserer Hörerinnen und Hörer geht irgendwie hervor, dass die Leute die Folgen am nettesten finden, in denen wir in die Tiefen der Pharmakologie einsteigen. Und euer Wunsch ist uns Befehl und deswegen wollen wir uns da mal so wieder richtig tief reinknien. Und das Thema, was ganz häufig genannt wird, sind Katecholamine, vasoaktive Substanzen als Überbegriff. Das ist aber ein Thema, was viel zu groß ist, um das in einer Episode mit unserem Anspruch abarbeiten zu können. Und deswegen haben heute sich der Ralf und der Clemens mit mir verabredet, um erstmal einen Einstieg in dieses große Thema der Katecholamine zu finden. Sagt mal hallo, ihr beiden.
Hallo, grüß euch.
Hi.
Wie gesagt, riesenweites Feld, Katecholamine. Woher kommt eigentlich der Name? Katecholamin kann man schon das Wort so ein bisschen trennen. Da steckt der Begriff Katechol drin und das Wort Amin. Und ein Katechol, das ist eine Struktur oder eine Chemikalie, die laut Wikipedia jedes Jahr irgendwie in Größenordnung 20 Millionen Tonnen produziert wird und die man braucht, um Pestizide, Geschmacksstoffe und Duftstoffe irgendwie herzustellen. Ein Katechol, ja, jetzt geht es so ein bisschen in die Chemie. Vielleicht, wenn man sich ganz weit zurückerinnert, erinnert man sich an Benzolringe. Diese sechseckigen Strukturen. Und dann die Steigerung davon sind Phenolringe. Das ist quasi ein Benzolring. Und an dem hängt man noch eine OH-Gruppe, eine Hydroxylgruppe dran. Und ein Katechol ist ein Phenolring, an dem nicht nur eine OH-Gruppe hängt, sondern zwei OH-Gruppen. Und zwar an den Positionen 3 und 4. Der Begriff Katechol leitet sich von einer Pflanze ab, nämlich von der Mimosa catechu. Und da konnte man im Saft dieser Pflanze konnte man eben diese Katecholstruktur zum ersten Mal nachweisen. Katecholamin ist dann, ja, kann man sich dann schon denken, so ein Katecholring mit einer Aminogruppe. Also, wenn man es nochmal von ganz vorne aufdröselt, ist es ein Benzolring mit zwei Hydroxylgruppen an den Positionen 3 und 4 und eine Seitenkette, die eine Aminogruppe am Ende hat. Und diese Seitenkette wird an der Position 1 verankert. Und das ist das, was alle Katecholamine vereint. Das ist der strukturelle Grundbauplan von denen. Und wie man jetzt genau diese Seitenketten aufbaut, das hat dann den Einfluss auf die Wirkung des Moleküls. Wo sie genau wirken, an welchem Rezeptor, mit welcher Affinität und wie man sie auch wieder abbauen kann. Mit was für Mechanismen oder Enzymen. Und daran hängt dann zum Beispiel die Halbwertszeit. Ich hatte vorhin gesagt, dass da eine Seitenkette dranhängt mit Aminogruppen. Und je nachdem, wie lang diese Aminogruppe oder wenn diese Seitenkette, die kann man auch nochmal unterteilen, nämlich in den Anteil, der näher an der Aminogruppe ist und in den Anteil, der näher an dem Benzolring ist. Und das, was näher an der Aminogruppe ist, das nennt man das Alpha-Kohlenstoffatom und das, was näher an dem Benzolring dran ist, das nennt man das Beta-Kohlenstoffatom. Und wenn man jetzt an dieses Beta-Kohlenstoffatom zusätzliche Gruppen ran synthetisiert, oder das sind natürlich nicht wir, sondern die Pharmakologen, dann kann man damit ganz relevant die Alpha- und Beta-Aktivität steigern und es hat auch Einfluss auf die Löslichkeit und damit oder die Lipidlöslichkeit, um genau zu sein, und damit auf die Blut-Hirn-Schranken-Passage. Wenn man auf der Alpha-Position die Kette verlängert, verlängert sich hauptsächlich die Halbwertszeit. Und diese Seitenkette ist das, was durch die Maus, die Monoaminooxidasen, was für den Abbau von diesen ganzen Substanzen wichtig ist, das ist ein Problem für die Maus und damit wird der Abbau deutlich gehemmt und die Halbwertszeit wird länger. Ralf, du hattest einen Einwurf.
Ja, nicht einen Einwurf. Ich finde, also so wie ich das verstehe, muss man einfach nur auf eine kleine Sache hinweisen, dass man da nicht durcheinander gerät, weil ja Alpha und Beta hier mehrmals vorkommen, aber einmal in einem anderen Kontext, würde ich jetzt sagen. Also die Alpha- und Beta-Aktivität, die sich durch eine Veränderung oder Extragruppen an den Beta-Atomen ändert, das meint jetzt halt dann die Aktivität an den jeweiligen Alpha- und Beta-Rezeptoren, oder nicht?
Ja, genau.
Nur dass man es nochmal irgendwie kurz...
Es sind die zwei Begriffe. Es ist einmal die Alpha- und Beta-Position im Molekül. Die hat nichts zu tun, also nicht unmittelbar was zu tun mit den Alpha- und Beta-Rezeptoren oder Alpha- und Beta-Adrenorezeptoren, sondern das ist einfach eine Strukturformel-Nomenklaturfrage. Dummerweise hat eben aber die Struktur der Alpha- und Beta-Atome, der Alpha- und Beta-Kohlenstoffatome, Einfluss auf die Affinität auf die Alpha- und Beta-Adrenorezeptoren. Vielleicht ist das die Zusammenfassung, die man da geben kann.
Also das eine quasi die chemische Nomenklatur und das andere unsere klinische Einteilung von Zielstrukturen.
Genau. Je kleiner die Aminogruppe gebaut ist am Ende, desto größer ist der Alpha-Effekt oder die Alpha-Affinität oder die Alpha-Potenz. Zu diesen ganzen Rezeptoren hat Ralf sich ganz viel vorbereitet. Wenn man da Methylgruppen an dieser Stelle einbaut, dann verschieben sich die Effekte mehr, also weg von den Alpha und mehr hin zu den Beta-Rezeptoren. Beispiele dafür sind zum Beispiel mit einer ganz kurzen Methylgruppe ist das Adrenalin. Und das ist bekanntermaßen ja ein starker, unselektiver Beta-Agonist. Der macht aber alles andere auch, aber es ist eben unselektiv und eben hauptsächlich auf der Beta-Seite. Und wenn man eine lange Methylgruppe daran baut, kann man zum Beispiel so Moleküle bauen wie Salbutamol mit langen Halbwertszeiten und eben den entsprechenden Effekten. Ja, wir haben uns in der Vorbereitung so ein bisschen die Rollen verteilt. Ich habe mich hier auf die Synthese gestürzt. Deswegen mündet das jetzt hier vielleicht so ein bisschen in einem Monolog. Aber vielleicht gibt es auch ein paar kleine Auflockerungen.
Einfach häufig zu unterbrechen, ne?
Ja, genau.
Sinnlose Zwischenfragen.
Ja, Fragen werden nicht zugelassen. Man kann Katecholamine ganz grob unterteilen in endogene und in endogene Katecholamine, die so in unserem Körper einfach vorkommen, und synthetische Katecholamine, die zwar strukturell zu dieser Kategorie gehören, aber eben nicht von unserem Körper hergestellt werden. Die Grundsubstanz für die Katecholaminsynthese, also für die endogenen Katecholamine, ist das Tyrosin. Und Tyrosin kommt, das kann ich selber nicht nachprüfen, weil ich kein Griechisch kann, sondern ich Latein in der Schule hatte, kommt von Tyros, altgriechisch soll Käse bedeuten. Und Käse ist scheinbar eine Substanz, die reich an Tyrosin ist. Ich weiß nicht, ob die Griechen das damals schon wussten oder was Henne und was Ei ist. Mal gucken. Man kann das Ganze aber auch aus anderen Substanzen synthetisieren, wenn man nicht so viel Käse essen möchte. Also, man hat Tyrosin und jetzt kommt eine Tyrosinkinase und macht daraus L-Dopa. Und L-Dopa ist quasi Tyrosin mit einer zusätzlichen Hydroxylgruppe. Und damit kann ich durch die Blut-Hirn-Schranke wandern und das L-Dopa ist ein Vorläufer vom Dopamin. Kennt man aus der Parkinson-Medikation. Dann kann man von dort weiterarbeiten, indem man die sogenannte Dopa-Decarboxylase einsetzt oder der Körper die einsetzt. Die braucht unbedingt Vitamin B6 und baut aus L-Dopa dann Dopamin. Und Dopamin ist so ein bisschen das Vorzeigemolekül der endogenen Katecholamine, ohne irgendwelchen Schnickschnack an irgendwelchen Ketten, sondern das ist einfach ein Katecholring mit so einer Ethylaminkette, nicht mehr und nicht weniger. Also das ist ein Bilderbuch Katecholamin, das Dopamin. Wenn man das dann mit einer Dopamin-Beta-Hydroxylase zusammenwirft, wird wie der Name wahrscheinlich schon sagt, ja, an welchem Molekül kann man sich jetzt genau überlegen, also Dopamin, Beta-Hydroxylase, die macht das Beta-Atom vom Dopamin, versieht sie mit einer zusätzlichen Hydroxylgruppe. Und dann kommt am Ende Noradrenalin raus. Also Hydroxylgruppe, diese OH-Gruppe, die man ans Dopamin schraubt, ja, führt am Ende zu Noradrenalin. Also Noradrenalin ist nichts anderes als Dopamin mit einer extra OH-Gruppe am Beta-Atom. Und wie vorhin schon angedeutet, hat es deswegen mehr Alpha-1-Wirkung oder mehr Alpha-Wirkung und weniger Beta-Aktivität. Und das kann man auch noch weiter umbauen, zum Beispiel mit der Phenethanolamin-N-Methyltransferase. Lauter fiese Begriffe. Und wenn man diese Phenethanolamin-N-Methyltransferase da zum Einsatz bringt, dann kommt am Ende Adrenalin raus. Das Adrenalin ist strukturell eigentlich nichts anderes als ein Noradrenalin-Molekül mit einer durch eine Methylgruppe verlängerten Seitenkette. Und vorhin so bei der Einleitung schon ein bisschen gesagt, dass eine längere Seitenkette zu mehr Beta-Effekten, aber auch mehr Alpha-Effekten, aber also von allen Effekten einfach mehr, aber hauptsächlich mehr Beta-Effekte macht. Und das macht Adrenalin zu einem total potenten, aber wenig selektiven Sympathomimetikum. Ja? Warum steigen wir hier so brutal in die Synthese ein? Das ist leider ein Thema, was bei europäischen Examen manchmal gefragt werden kann, dass man da die Pathways kennt. Und es soll auch sogar schon vorgekommen sein, dass man diese Moleküle zeichnen sollte. Gerüchteweise.
Gerüchteweise.
Ja.
Das heißt, wenn du was an das Beta-Kohlenstoffatom dranhängst, dann erhöhst du im Prinzip die Sensitivität oder die agonistische Aktivität an Alpha, aber auch an Beta-Rezeptoren.
Ja.
Und verringerst aber gleichzeitig die Lipidlöslichkeit. Und dadurch ist es dann nicht mehr ZNS-gängig. Ist das ungefähr richtig? Ja, ne?
Also, ja, du hast an der Lipidlöslichkeit hast du gar nicht so viel Einfluss, wenn ich das richtig begriffen habe.
Und das Alpha-Kohlenstoffatom wiederum beeinflusst die Abbaubarkeit des Stoffes durch unsere MAO und COMT, beziehungsweise hauptsächlich durch MAO.
Genau, MAO. Also Enzyme. Wir greifen so ein bisschen vor. Du kannst wenn du diese Moleküle wieder abbauen möchtest, kannst du an zwei Strukturen angreifen. Du kannst einmal die Ringstruktur angreifen. Das ist die COMT, die das macht. Also die Katechol-O-Methyltransferase und die Seitenkette wird von der Monoaminooxidase, von den MAOs abgebaut. Und je länger du diese MAO-Kette machst, desto schlechter, je länger man die Seitenkette baut, desto schlechter kann das von der MAO adressiert werden und abgebaut werden.
Okay. Und der letzte Teil ist eben die Amino-Gruppe, wo es dann darum geht, wie alpha-agonistisch bzw. beta-agonistisch der Stoff ist. Und je länger das, was daran hängt, ist, desto mehr in Richtung Beta-Agonismus geht das Ganze, richtig?
Ja.
Genau, okay.
Ja, in dieser ganzen Synthesekette ist der limitierende Faktor irgendwie der erste Schritt. Also wie man mit dem Tyrosin umgeht und das setzt dann auch so eine Kaskade frei, die ganze Synthese der weiteren Katecholamine irgendwie ermöglicht. Also dieser erste Schritt aus dem Tyrosin L-Dopa zu machen, ist quasi der Türsteher oder die Türsteherin von dieser Synthese. Adrenalin, wenn man das Wort auch nochmal sich anschaut, auseinander nimmt, steht da adrenal, also zur Niere gehörig. Steckt da irgendwie drin. Adrenal kennen wir auch von unserer Nebennierenrinde, die ist ja auch zur Niere gehörig und das Nebennierenmark, da findet das eben findet es statt. Nicht unbedingt die Synthese, aber das ist der Ort, wo es eben zur Ausschüttung von Adrenalin ins System kommt und wo dann eben die ganzen Effekte losgetreten werden. Also, dass man sich bewusst macht, dass woher das Wort Adrenalin eigentlich kommt. Wir haben darüber gesprochen, woher das Wort Katecholamin kommt, woher das Wort Adrenalin kommt und dass Tyrosin eigentlich nichts anderes als Käse auf Altgriechisch. Das ist das, was ich zu den endogenen Katecholaminen sagen wollte. Und der nächste Schritt wären die synthetischen Katecholamine. Also wie gesagt, synthetische Katecholamine als Gegenpart zu den endogenen Katecholaminen sind Substanzen, die Katecholaminstrukturen haben, aber eben nicht vom Körper synthetisiert werden, sondern die nur synthetisch hergestellt werden können. Und da gibt es ein paar Vertreter und Klassiker sind zum Beispiel das Phenylephrin. Das sieht aus wie Adrenalin, aber es fehlt eine OH-Gruppe am Phenolring. Und das macht das Ganze dann zu einem potenten oder selektiven Alpha-Agonisten. Und weil ihm diese zweite Hydroxygruppe fehlt, wird das von der COMT nicht erkannt. Ja, und kann deswegen nur durch MAO abgebaut werden. Und deswegen ist die Halbwertszeit von dem Phenylephrin länger als die vom Adrenalin. Isoprenalin wäre die nächste Substanz. Das ist auch ein Molekül, das sieht fast aus wie das Adrenalin. Aber diesmal ist nicht der Phenolring modifiziert, sondern die Seitenkette ist leicht modifiziert. Und wie schon gerade besprochen, macht das was mit der Beta-Selektivität. Ja. Und die Halbwertszeit von dem Isoprenalin ist kurz. Und die Seitenkette wird von der MAO dann eben nicht angerührt, aber die COMT ist zum Abbau dann durchaus in der Lage. Und auch da erklärt sich dann die relativ kurze Halbwertszeit. Salbutamol war mir lange nicht bewusst, dass es eigentlich auch ein stinknormales Katecholamin ist. Hat eine noch längere Seitenkette als das Isoprenalin und wird noch langsamer abgebaut. Das kennen wir alle, wenn wir das irgendwie inhalativ anwenden, dass das eine ganze Weile vorhält, die Effekte. Und das gilt als starker Beta-2-Agonist. Dobutamin, da wird es dann am Ende, also damit will ich diese Gruppe der synthetischen Katecholamine dann am Ende auch irgendwie abschließen. Das ist erinnert von der Strukturformel an ein Adrenalinmolekül, was man, ja, ich will nicht sagen, gespiegelt hat, aber dass man an der Seitenkette mit einem Phenylephrin-Molekül verknüpft hat. Also das ist ein Adrenalin-Molekül, Seitenkette und an die Seitenkette wird die Seitenkette von einem Phenylephrin-Molekül geflanscht und damit hat man zwei Phenolringe und an jedem Ende von diesem Molekül hängt einer. Und das gibt es dann als racemische Gemische und das ist für die Monoaminooxidase, für den Abbau einfach zu seltsam. Aber für die COMT, für die Katecholmethyltransferase, der passen diese beiden Ringstrukturen, die da am Ende frei liegen, genau recht. Und deswegen können diese Struktur ziemlich schnell aufgebrochen werden. Dobutamin ist ein potenter und mittelmäßig selektiver Beta-1-Agonist, ist aber auch ein partieller Alpha-Agonist und hat eine höhere Alpha-Affinität als Noradrenalin und ist ein schwacher Beta-2-Agonist. Und ja, jetzt haben wir ganz viel Substanzen und Strukturen irgendwie besprochen, wie diese ganzen Teile aufgebaut sind und haben die ganze Zeit über auch über die Rezeptoraffinität gesprochen. Und das wäre echt unfair, wenn wir über Rezeptoraffinitäten sprechen, ohne auf die Rezeptoren selber einzugehen. Und vielleicht ändert Ralf seinen Titel von Latme-Ralf zu Rezeptor-Ralf, weil er sich ziemlich episch mit dem Adrenorezeptor beschäftigt hat und den ganzen Subtypen. Und dann wechselt jetzt der Monolog von mir zu Ralf und wir lauschen alle ganz gespannt.
Super spannendes Thema, ja. Jetzt vor allem, weil du meinst, sehr viele interessante und spannende Strukturen.
Ja, also wer diesen Podcast hört und bis hierhin bis Folge 43 gekommen ist, der weiß, worauf er sich einlässt. Und wir werden gerne zum Einschlafen.
Versuchen wir schon ein neues Rekord-High aufzustellen an so Dingen, die nicht nur spannend sind. Vielleicht trotzdem.
Ja, die chemische Grundstruktur der Katecholamine nochmal einblenden, dass man das nochmal.
Ja, das ist diese Folge ist der Partykracher. Also, wenn das hier auf der Party hier los ist, ja.
Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz heißes Thema bei Pharmakologen. Das ist so ein, oh ja. Oh, Rezeptoren. Ja. Gut, aber es ist genau wie die Strukturformeln und vor allem den Auf- und den Abbau von der Katecholamine ist auch der Adrenorezeptor in gewisser Hinsicht ab und zu Prüfungsthema beim DESA. Grundsätzlich gut, das ist ein Rezeptor, der ist auf Plasmamembranen vieler Zellen lokalisiert, peripher und zentral, wobei wir uns meistens nur die im klinischen Setting die Peripheren zu nutzen machen, mit der kleinen Ausnahme vom zentralen Alpha-2-Rezeptor, wo unser Clonidin dran wirkt, aber dazu dann später. Ingmar hat hier direkt in unser Dokument so eine kleine Frage noch reingeschrieben. Ist Clonidin jetzt eigentlich ein Blutdruckmedikament oder ein Beruhigungsmittel?
Tja, das ist so eine Diskussion, die wir auf der Station regelmäßig führen, ob man Clonidin, ob es zugelassen ist und eingesetzt werden darf, um Patienten zu sedieren oder zu beruhigen. Und da, also genau diese Diskussion wird bei uns sehr heiß und kontrovers diskutiert, weil es Vertreter gibt, die sagen, es ist doch einfach als Katecholamin-Vertreter oder als vasoaktive Substanz gedacht und geht über die Adrenorezeptoren und damit ist es ein Blutdruckmedikament und soll beim wild gestressten Patienten einfach nicht zum Einsatz kommen, da gäbe es andere Substanzen. Aber ich finde, mit dem Wissen um die Rezeptoren und um die Blut-Hirn-Schranke kann man sich das ja durchaus zunutze machen und es genauso einsetzen, eben auch auf die zentrale Wirkung pochen. Und da es einfach funktioniert, finde ich schon, dass es...
Diese 130er-Systole kann man doch auch nicht so stehen lassen, das ist doch gefährlich.
Ja.
Das ist doch über... Patient ist doch hyperton.
Kritisch, der ist in der Krise.
Ja. Gut, also, dann ist die Clonidin-Frage jetzt auch geklärt. Zurück zu den Rezeptor. Ja, abschließend. Der Adrenorezeptor ist jetzt nicht unbedingt das Thema, was geprüft wird, aber die Art von Rezeptor, zu denen er gehört. Und zwar sind es diese wunderschönen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, über die man im Studium auch sicherlich das ein oder andere Mal gestolpert ist. Und diese Frage kann halt irgendwie auftauchen. Was ist denn das eigentlich für ein Rezeptor? Oder kennen Sie, welche G-Protein-gekoppelten Rezeptoren kennen Sie und wo wirkt vielleicht irgendein klinisches Pharmakon, was Sie als Anästhesist oder in benutzen? Und dann kann man natürlich glänzen, indem man jetzt sagt, ja, das sind natürlich die G-Protein gekoppelten Rezeptoren und dann so ein bisschen anfängt zu sagen, ja, das ist ein Rezeptor mit 7 transmembranösen Helices. Es gibt eine extrazelluläre Bindungsstelle für den Liganden, also zum Beispiel das Noradrenalin. Und es gibt eine intrazelluläre Bindungsstelle und da sitzt eben dieses benannte G-Protein drin. Man erinnert sich vielleicht dunkel an die Biochemie, es hat irgendwie eine Alpha, eine Beta und eine Gamma-Unterheit, haben wir schon wieder Alpha und Beta, hat jetzt aber auch wieder nichts mit dem Rezeptortyp zu tun oder aber den Alpha- und Beta-Teilen der chemischen Struktur der Katecholamine. 3 Untereinheiten, die sind auf der Innenseite und sind teilweise mit der Zellmembran innenseitig verbunden und an der Alpha-Untereinheit von dem G-Protein ist GTP oder GDP, je nachdem in welcher Aktivierungssituation sich das Ganze befindet, also Guanosin-Diphosphat oder Triphosphat gebunden. Es ist wohl so, dass es grundsätzlich ist der GDP dran an die Alpha-Untereinheit und dann kommt ein Ligand dran und dann wird das getauscht gegen GTP und dann beginnt so ein wunderschöner Zyklus, wie man aus der Biochemie kennt, so ein wunderschöner Kreis mit vielen kleinen Substationen, in dem halt unter anderem GDP und GTP getauscht und regeneriert werden. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ich glaube, wenn man so weit gekommen ist im DESA oder in der Facharztprüfung, dann sind, glaube ich, auch eigentlich alle relativ weit schon zufrieden. Was man dann noch sagen kann, ist, dass dieser Rezeptor sich teilt. Die Alpha-Unterheit geht auf ihren Weg und macht verschiedene Dinge, nimmt das GTP mit und kann dann verschiedene Enzyme stimulieren oder inhibieren. Genauer gesagt ist es entweder die Adenylatcyclase, die inhibiert oder stimuliert wird, oder es ist die Phospholipase C, die stimuliert wird. Und da gibt es auch diese 3 Unterformen, das ist vielleicht für die 1 mit Sternchen, wenn man die jetzt noch weiß, dass es GI-Proteine gibt für inhibierende Versionen, die die Adenylatcyclase inhibieren. Es gibt GS-Proteine, die die Adenylatcyclase stimulieren und GQ-Proteine für die Phospholipase C, die stimulieren die auch. Die Beta- und die Gamma-Unterheit ihrerseits bleiben scheinbar in den meisten Fällen in der Zellmembran und können da aber auch noch ein bisschen Signaltransduktion machen. Also jeder macht so ein bisschen was, alle fließen dann am Ende wunderschön zusammen. Und vielleicht so die ganz kleine Version von dem, was die Adenylatzyklase und die Phospholipase machen, ohne das jetzt zu sehr übertreiben zu wollen. Aber jetzt sagen wir mal, irgendwas hat an unseren Rezeptor gebunden und jetzt haben wir ein GQ-Protein gekoppelten Rezeptor, der eben dann die Phospholipase C aktivieren wird. Die Alpha-Unterhalt mit GTP aktiviert die dann. Dann gibt es diese Umwandlung von PIP2 zu IP3, Phosphatidyl-Inositol-Dotri. Nee, das muss ich.
Das kann sich
gesund Also ganz ehrlich.
Gesundheit. Eben,
also ich finde, also das Inositol-Triphosphat ist, glaube ich, das, was dann draus wird. Am Ende, was das macht, ist, es kann über spannungsgesteuerte Calciumkanäle Calcium aus dem endoplasmatischen Reticulum ins Zytosol bringen, kann so zum Beispiel für Muskelkontraktionen oder für Kontraktionen von Muskeln dienen. Also ich denke, diese ganzen Zwischenschritte, die darf man vielleicht getrost vergessen, wenn man das Physikum hinter sich hat. Und nur so von der Grundidee, und ich glaube, da kann man dann auch am DESA immer schwammiger werden und sagen, ja, dann macht das Folgendes und ja, solche Dinge. Und jetzt nochmal kurz zur Adenylatzyklase, wo die GS und die GI Proteinversionen wirken. GS stimuliert, GI inhibiert und die Adenylatzyklase macht normalerweise aus ATP CAMP, was seinerseits wiederum von Phosphodiesterasen zu AMP abgebaut wird. Da gibt es ja auch das ein oder andere Medikament, was kreislaufwirksam ist, was da zum Beispiel ein Hemmer ist, Phosphodiesterase-Hemmer. Und vielleicht noch so ein kleiner Fun-Fact, Pertussis und Cholera-Toxine wirken genau da, dass die Adenylatzyklase zu viel oder zu wenig arbeitet. Aber das ist zum Glück nicht so ein großes Problem in der Anästhesie.
Genau. Ja, gut, dass da noch ein Fun-Fact kam.
Ja. Echt hart. Sonst wäre es wirklich ein bisschen zu wenig Fun gewesen.
Harter Tobak.
Hast du auch noch was zu den Dopaminrezeptoren eigentlich?
Nein, da ist jetzt wirklich nicht die Zeit für.
Das wollen wir lieber lassen, ne?
Ja, das wird auch überhaupt nie im DESA gefragt.
Niemals. Dafür steht Ralf mit seinem Namen.
Also das war der kleine Ausflug, vielleicht zusammenfassend. Die Adrenorezeptoren gehören zu den G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Unter anderem würde auch Glucagon an sowas binden oder Glandotropohormone. Es gibt halt diese also Transmembranen, 7 Transmembrandomänen oder Helices und ihnen ist dieses G-Protein, was sich zerteilt und entweder mit der Phospholipase C oder den Adenylatzyklase interagiert.
Okay, und das ist quasi
das soll es dann, glaube ich, auch gewesen sein.
Ja, sag das noch einmal, ich habe es noch nicht begriffen.
Wirklich?
Ja, die Take-Home-Message von deinem G-Protein gekoppelten Rezeptor. Den Elevator-Pitch.
Den Elevator-Pitch ist, du musst es wissen für die Prüfung, wenn die dich das fragen, dass du nicht blankst.
Ja, okay. Dann sag noch mal in einem Satz die harten Facts zum G-Protein gekoppelten Rezeptor. Mach noch mal.
Okay, ich mach noch mal. Also, Adrenorezeptoren oder Katecholaminrezeptoren gehören zu den G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Die haben 7 transmembranöse Helices, die in der Zellmembran sitzen, extrazelluläre Bindungsstelle für einen Liganden, intrazellulär für das G-Protein. Das wiederum hat GDP oder GTP je nach Zustand der Aktivierung gebunden, zerteilt sich auf Aktivierung durch den Liganden und die Alpha-Unterhaltung von den 3 Untereinheiten des G-Proteins interagiert dann entweder mit der Phospholipase C stimulierend oder je nach Subtyp stimulierend oder inhibierend auf die Adenylatzyklase, um darüber Second Messenger freizusetzen, die dann zum Beispiel zu Calcium-Ausschüttung ins Intrazelluläre führen können, die wiederum dann eine Muskelkontraktion fördern kann.
Cool.
Es war ein sehr umständlicher Satz mit vielen Kommas und Bindestrichen, aber man könnte behaupten, es ist ein Satz gewesen.
Ja, danke. Das war gut. Muskelzellen sind, es ist hier vor allem das Stichwort der glatten Muskelzellen. Und wenn man sich überlegt, wo glatte Muskelzellen vorkommen, kann man sich an der Stelle schon überlegen, was für Effekte das hat.
Besonders am Herzen.
Zum Beispiel am Herzen. Oder an. Das Herz ist ja auch nichts anderes als ein glorifiziertes Gefäß mit besonders muskelstarker Wand.
Ja, glattmuskulär.
Ein Aneurysma quasi, der ja. Ort.
Quasi, genau.
Es ist nicht einfach nur ein anderes Lungenbläschen.
Ein Lungenanhangsgebilde. Ja.
Das ist am Thymus dran, oder?
Ah.
Und der wiederum ist ja eigentlich auch nur eine Verlängerung der Schilddrüse. So. Genügend Schwachsinn geredet?
Ja, wir sind Verfechter der Säftelehre.
Na gut, jetzt hast du ja deine G-Protein gekoppelten Rezeptoren erklärt. Jetzt gibt es ja verschiedene Unterarten, die man in der Klinik dann tatsächlich auch braucht. Und da sind natürlich jetzt unsere üblichen Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2 und auch Beta 3 Rezeptoren zu nennen. Wobei Beta 3 natürlich unter ferner Liefen zu nennen ist. Und das sind letztlich ja die Wirkorte der Katecholamine und die sind je nach Organsystem und je nach Region im Gefäßbett ganz unterschiedlich verteilt und unterschiedlich ausgeprägt. Und dann muss man zusätzlich auch noch die Dopaminrezeptoren anbringen, die aber im weitesten, also die sind natürlich die Rezeptoren, wo Dopamin ansetzt, also der Vorläufer von unseren klinisch genutzten Katecholaminen, wobei natürlich früher oder ich weiß nicht, vielleicht auch manchmal noch Dopamin auch direkt genutzt worden ist. Ja, und wie gesagt, die sind also unterschiedlich ausgeprägt und sie kommen an verschiedenen Stellen im Körper vor. Und insbesondere kann man jetzt unterteilen, also zum Beispiel die Alpha-1-Adrenergen-Rezeptoren, die vermitteln eine ausgeprägte Vasokonstriktion, insbesondere in den Arteriolen der Haut, der Niere, des Gastrointestinaltrakts und der Venen. Und daran kann man natürlich auch schon ableiten, was die jetzt also machen. Und wenn da zum Beispiel Noradrenalin dran andockt, also dann haben diese Blutgefäße haben ein dichtes sympathisches Nervengeflecht, da kann also Noradrenalin freigesetzt werden und führt dann eben über die Kontraktion der Lamina Media zur Kontraktion der Gefäße. Was da jetzt noch wieder ein kleiner Funfact ist, ist, dass wenn man jetzt Lokalanästhetika gibt, dann hemmen die eben die Freisetzung beziehungsweise die Noradrenalin-Freisetzung aus diesen vasokonstriktorischen Nervenendigungen und führen dadurch eben zum Gegenteil zur Vasodilatation. Genau, also das heißt, Alpha-1-Rezeptoren sind hauptsächlich zuständig für Vasokonstriktion. Angeblich sind sie wohl auch am Herzen vertreten und können da schwach positiv inotropen Effekt auslösen. Das hat aber wohl klinisch wenig Relevanz.
Nur damit das zuvor von mir Gesagte nicht komplett in der Bedeutungslosigkeit untergeht. es wird nicht viel besser, aber wenigstens ein kleines bisschen besser. Dass der Alpha-1-Rezeptor ist praktisch gehört zu diesen GQ-Protein-Versionen. Also die wiederum die Aktivierung der Phospholipase C machen, Inositol-Triphosphat und Diacylglycerol bilden, um dann Calcium auszuschütten. Also Calcium fördert dann wieder die muskuläre Kontraktion. Einfach nur, um nochmal eine kleine Referenz dazu gemacht zu haben.
Ja, sehr gut.
Gut, dann haben wir den Alpha-2-Rezeptor, Ralf. Wie funktioniert der denn mit deinem G-Protein? Ist das denn GQ oder GI?
Ich dachte, du wolltest dir das jetzt komplett aneignen.
Nein, du darfst
also
das sagen.
Also hättest du gerne gedurft. Ich dachte jetzt, das ist der neue Flow. Ich finde, der ist ein bisschen schwammiger. So, ich finde, das ist ein schwammiger Rezeptor. Ich finde, der weiß nicht, wo er hin will. Ich hatte den Eindruck, wenn man da so liest, dann ist er in der Forschung auch so ein bisschen schwammiger gewesen. Also so zumindest beschrieben, ist er initial irgendwie als rein präsynaptisch lokalisierter Rezeptor verstanden geworden und erst später hat man festgestellt, ah, den gibt es auch in der Peripherie. Der kann da, also in peripheren sympathischen Nervenfasern hemmt die Aktivierung präsynaptischer Alpha-2-Rezeptoren die exozytotische Freisetzung von Noradrenalin. Das bildet einen Feedback-Mechanismus, um die maximale Noradrenalin-Ausschüttung zu begrenzen. Das muss man sich irgendwie jetzt mal so ein bisschen vor Augen führen. Kann das jemand in den schönen Gedanken reinbringen? Also, wenn der präsynaptisch stimuliert wird?
So ein bisschen, als würde man auf Gas und Bremse gleichzeitig stehen.
Ja. Mir fällt da keine schöne Analogie zu ein.
Ich finde das, was Clemens sagt, gar nicht schlecht, glaube ich, in dem Zusammenhang. Dass du wirklich.
Aber es ist vielleicht eine Handbremse, eine extra Handbremse, die angezogen ist.
Ja.
Weil es ja ein eigener Rezeptor ist. Der Handbremse.
Das ist so ein bisschen die Feinabstimmung, so die Regulierung, dass es jetzt nicht völlig überschießt. Weil, ich meine, das Noradrenalin hemmt sich ja damit sozusagen ein bisschen selbst, wenn man so möchte. Ja. Ja, und was man auch sagen muss, eben diese Alpha-2-Adrenorezeptoren, die gibt es halt auch im ZNS, das hast du ja gerade schon gesagt. Die hemmen auch gleichzeitig nicht nur die Freisetzung eben vom Noradrenalin, sondern auch von anderen Neurotransmittern, die ich jetzt gar nicht, also ich habe die gar nicht nachgeschaut. Hier steht in unserem Doc quasi andere Neurotransmitter, ja. Und das wirkt dann eben deswegen sedierend, analgetisch oder kann auch eine Hypothermie auslösen, was wiederum erklärt, warum zum Beispiel Clonidin sedierend wirken kann. Vielleicht so ein bisschen beides, also ist Blutdruck und Sedationsmittel, genau.
Clonidin ist einfach mein Lieblingsmedikament. Das ist die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest ist neben Ketamin.
42.
Es, Clonidin und 42 sind die drei möglichen Antworten.
Clonidin läuft deswegen auch immer auf 42 Milliliter die Stunde.
Das ist halt alles eine Frage, wie du es aufziehst, ne? Ja, wir machen das immer in die paar Interale mit rein, ne? Das ist Ernährung und Sedierung zugleich. Auch da gibt's wieder die wunderschönen G-Proteine. Da muss man irgendwie, finde ich, wahnsinnig aufpassen, wo das jetzt was macht. Also an den jeweiligen Zellen, weil das ist letztendlich eine relativ unvollständige Aufzählung. Man kann nicht sagen, das eine macht genau in der Zelle das, weil das nicht immer alles es ist nicht ganz so linear, wie wir das gern hätten. Es ist wie immer ein bisschen komplexer. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über präsynaptische Rezeptoren gesprochen. Inzwischen gibt es auch postsynaptische Alpha-2-Rezeptoren. Und das wären zum Beispiel irgendwie in den Endothelzellen, würde das die NO-Freisetzung fördern. Und wenn wir jetzt in eine glatte Gefäßmuskelzelle gehen, ist die Beta- und Gamma-Unterheit, also der Komplex, jetzt wieder nochmal zurückholen, das sind die Untereinheiten von dem G-Protein. Ne? Also Beta-Gamma, das Alpha geht mit dem GTP weg und Beta und Gamma bleiben meistens membranständig. Und die machen aber auch ein paar Dinge, also irgendwelche Second Messenger. Und da sind es jetzt die GI-Proteine, also die inhibierenden, führen zu einem intrazellulären Calciumanstieg, der nachfolgende Kontraktion macht. Das sind ja eigentlich so ein bisschen widersprüchliche Sachen, ne? NO-Freisetzung und Calciumanstieg in unterschiedlichen Zellen, also Gefäßmuskelzellen. Macht sie Kontraktion durch Calciumanstieg und in Endothelzellen eine NO-Freisetzung. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht so weit voneinander entfernt. Wisst ihr, was ich meine?
Meinst du geografisch?
Ja.
Also ich würde das
gerne in den schöneren Kontext bringen, aber da ist, deswegen sage ich, das Alpha 2 irgendwie ein ganz besonders schwammiger Vertreter.
Ja, ich habe keine gute Antwort darauf. It's complicated.
Ja, ich meine, es ist halt wie der Mensch, ne? Jemand Lust auf Beta 1?
Klar. Also Beta 1-Rezeptoren finde ich dann schon wieder ein bisschen einfacher als Alpha 2. Das sind ja sozusagen die klassischen Rezeptoren, die man am Herzen überwiegend findet. die eben diese ganzen, sagen wir, positiven Effekte auf den Herzmuskel ausüben. Und dazu zählen zum Beispiel positiv inotroper Effekt, positiv chronotrop, also dass es tachykard macht, aber auch positiv dromotrop, das heißt, dass die AV-Überleitung beschleunigt wird und auch die Erschlaffungsgeschwindigkeit der Myozyten wird positiv beeinflusst, also es ist positiv lusitrop. Und all das macht eben die beta-adrenerge Stimulation über die Beta-1-Rezeptoren. Gleichzeitig wird auch die Erregungsschwelle der Zellen gesenkt, was aber wiederum dazu führt und was auch zum Beispiel erklärt, warum man, wenn man jetzt Adrenalin gibt, dass eben die Erregungsschwelle gesenkt wird und das kommt halt dadurch häufiger oder einfacher zu potenziell auch gefährlichen Arrhythmien. Ja, gleichzeitig habe ich jetzt hier noch in den Büchern gefunden, dass die Beta-1-Rezeptoren auch in hohen Dosierungen, also wenn sie durch hohe Dosierungen eines Beta-Agonisten aktiviert werden, zur Apoptose und Nekrose von Herzmuskelzellen führen können, was auch wiederum die Katecholamintherapie, die exogene Darreichung ein bisschen limitiert und eben zu fokalen Nekrosen im Herzmuskel führen kann. Also zum Beispiel bei Stoffen wie Adrenalin oder Dobutamin ist da so ein bisschen Vorsicht geboten. Ja, was man natürlich noch dazu sagen muss, bei chronischer Herzmuskelinsuffizienz ist ja der Sympathikotonus dauerhaft gesteigert und dann kommt es natürlich auch zu entsprechenden Hoch- und Runterregulierungen dieser Beta-Rezeptoren, was dann wieder dafür erklärbar ist, warum dann zum Beispiel das Supra oder Adrenalin teilweise dann schlechter wirken kann, weil da so eine Tachyphylaxie im Prinzip schon eingetreten ist. Kann man das so sagen, Ingmar?
Ich denke, ja. Es ist schwer zu quantifizieren, ja. Ob der Effekt, der nachlassende Effekt jetzt eine klinische Veränderung des Patienten oder der Patientin ist oder ja. Ob das
am Rezeptor liegt,
wenn man da irgendwie in den hochdosierten Katecholamin-Dosen sich bewegt. Und das ist eine gern genutzte, ich sag mal, Ausrede, zu sagen, wir stellen das jetzt einfach hoch. Es bestimmt die Tachyphylaxie, es wirkt einfach alles nicht mehr. Aber nicht vergessen, dass es halt auch der Patient sein kann, der einfach mehr von dem Zeug braucht. Wir können Rezeptoraffinität oder Rezeptordichte und Rezeptorstimulation oder Sensibilität können wir einfach nicht messen. Ja, also Kave.
Ja, und das sind letztlich die Beta-1-Rezeptoren, die wir uns ja auch klinisch, wie schon gesagt, zunutze machen können. Und dann gibt es noch die Beta-2-Adrenergen-Rezeptoren. Und das sind so ein bisschen die Rezeptoren, die man sich zum Beispiel bei aktiven Substanzen wie Salbutamol zunutze macht, die eben zur Relaxation von glatten Muskelzellen führen und das an allen möglichen Ecken und Enden im Körper. Insbesondere eben an den Bronchien, Bronchiolen und da dazu führen, dass man also eine Bronchodilatation erreichen kann und dadurch eben den Patienten beim Atmen unterstützt. Gleichzeitig wirken sie aber auch zum Beispiel am Uterus oder auch an den Gefäßen und sind sozusagen ein bisschen, ja, durch die endotheliale Freisetzung von NO eben an der Vasodilatation beteiligt. Gleichzeitig machen sie auch noch andere Dinge, sprich in der Leber und in den Adipozyten führen sie dazu, dass die Glykogenolyse erhöht wird und dadurch der Blutglukosespiegel ansteigt und es kommt auch zu einer höheren Rate der Lipolyse. Und ja, sie stellen dadurch quasi im Rahmen dieser Stressreaktion des Körpers, also Energie für den Körper zur Verfügung. Ja. Eine weitere klinische oder klinisch wichtige Funktion der Beta-2-Rezeptoren, also die war wahrscheinlich schon vorher nützlich, bevor man da mit klinischen Dingen irgendwie Einfluss nehmen konnte, ist eben, dass sie die Aktivität der Natrium-Kalium-ATPase hochregulieren und somit die zelluläre Aufnahme von Kalium steigern können. Und das erklärt dann, warum also Beta-2-Mimetika, wie zum Beispiel Salbutamol, ausgenutzt werden können, um erhöhte Kaliumspiegel zumindest kurzfristig recht effektiv zu senken. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, das sieht man ja auch in der klinischen Praxis, dass wenn man jetzt Beta-Mimetika, also meistens meint man ja mit ja Beta-2-Mimetika, entweder inhalativ oder intravenös gibt, dass es trotzdem die ja, sagen wir, nur in gewisserer, in geringer Dosis an dem, am Herzen zu finden sind, trotzdem zu zum Beispiel Tachykarden-Rhythmusstörungen führen können. Ja, das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man da zum Beispiel auch an IV, also Repoterol und so weiter Sachen, Beta-2-Mimetika zur Verfügung hat, sollte man auf die Herzfrequenz so ein bisschen kleines Auge noch haben. Ja, habt ihr noch was zu ergänzen?
Nachdem du jetzt,
wir müssen,
ja, ja, nachdem so, ich habe fast das Gefühl, dass die Wirkung der Stimulation am Beta-2-Rezeptor so fast der klinisch wichtigste Fakt war, den wir jetzt heute dabei hatten, so in der Anwendbarkeit, gibt es noch mal was Unwichtiges von mir, aber vielleicht auch wieder, um dem Versuch zu geben, diesen ganzen G-Protein noch mal so ein kleines bisschen mehr Bedeutung zu geben. ja, es ist, ja, ist man kann es ja versuchen, ne? Ich habe eben von den Alpha-2-Rezeptoren gesprochen, habe schon gesagt, es ist irgendwie alles ganz schwammig und habe auch erwähnt, dass Alpha-2-Stimulationen an den inhibitorischen G-Proteinen wirkt. Also, dass die Adenylatcyclase gehemmt wird, also weniger CAMP produziert wird. Und bei den Beta-2 ist es eben genau andersrum. Da ist ein stimulatorisches G-Protein, also GS, mehr intrazelluläres CAMP entsteht und führt dann über 17.000 Zwischenschritte zu einer Hemmung der Myosin-Leichtkettenkinase. Das klingelt bei mir auch noch so ein kleines bisschen von Physio-Muskelkontraktionen. Und wenn die gehemmt ist, haben wir eine Muskelrelaxation und so gibt es dann ein kleines bisschen mehr Entspannung und so irgendeinen Verweis dazu, wo diese Proteine jeweils vorkommen. Analog zu Alpha-2-Rezeptoren wird auf endothelialer Seite die Freisetzung von NO stimuliert. Das hat Clemens ja schon gesagt. Ja, G-Proteine.
Easy. Wollen wir Ralf und seinen G-Protein ehren, indem wir es zum offiziellen Codewort der Folge küren. Es gibt Fortbildungspunkte für die Episode und mein Vorschlag wäre, dass der Fortbildungspunkt freigeschaltet wird, wenn man auf unserer Homepage ains.umg.eu/podcast auf der Seite der Episode seine EFN hinterlässt und das Codewort und das Codewort G-Protein dort hinterlässt, dann lassen wir Punkte gut schreiben über die Ärztekammer. Ja, das musste mal gesagt werden. Genau, und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein konzeptionelles Problem, weil wir die ganze Zeit über Effekte dieser Rezeptoraktivierungen gesprochen haben und diese Liste ist lang und unvollständig. Und man kann für jeden dieser einzelnen Rezeptortypen vom Alpha 1, Alpha 2, ja, Beta 1, Beta 2, Beta 3, Dobutamin 1, nicht Dobutamin, Dopamin 1 und Dopamin 2 Rezeptor, kann man eine wirklich hässliche und lange Liste an Effekten, ich sag mal,
vorlesen.
vorlesen. Die Folge ist so schon ziemlich hart. Zumindest kommt mir das hier bei der Aufnahme so vor. Und ich weiß nicht so genau, wie wir das jetzt machen. Ich glaube, wir können es nicht ganz weglassen, aber vielleicht können wir Gruppen irgendwie definieren und versuchen, das zusammenzufassen. Vielleicht kann man, also wie gesagt, Caveat, die Liste ist lang und unvollständig. Ich versuche nochmal ein bisschen Ordnung in diese ganzen Effekte zu bringen und würde von oben nach unten nochmal die einzelnen Rezeptoren mit ihren wichtigsten Effekten nochmal zusammenfassen. Ich fange an mit Alpha 1. Das wirkt auf die Blutgefäße, vasokonstriktiv, macht die enger. Es am Pankreas hemmt es die Insulinsekretion und Darm und Blase werden relaxiert. Ja. Ja, und der Sphinkter macht zu. Ne? Alpha 2, nächste Kategorie. Hemmt an der präsynaptischen Nervenendung die Noradrenalinfreisetzung. Beta 1 wirkt am Herz eigentlich global positiv inotrop, chronotrop, dromotrop, batmotrop und lusitrop. Beta 2 hauptsächlich an den Bronchiolen dilatativ. und Beta 3 an den Fettzellen, lipolytisch, relaxiert den Uterus, setzt an der Niere Renin frei, in der Leber wird die Gluconeogenese und die Glykogenolyse aktiviert und setzt auch im Pankreas eine Insulinsekretion frei. Das sind die wahrscheinlich, das hat alles subjektiv, aber die wichtigsten Effekte. Und deine Brücke bauen?
Also ja, ich also in vager Version gehört, egal welches Katecholamin, ja eher zum Sympathikus in seiner Wirkung. Und dass das, was in der Peripherie passiert, immer wenn es irgendwie eine Stimulation von dem jeweiligen Rezeptor ist, dient es eigentlich der schnellen Energiebereitstellung, auf welchem Wege auch immer. Also beispielsweise, dass mehr Blut in der Skelettmuskulatur landet und weniger im Magen-Darm-Trakt, dass von mir jetzt Pupillen geweitet werden, dass Herzfrequenz und Blutdruck ansteigen, um einfach mehr Leistungsfähigkeit zu generieren, dass eine bronchiale Dilatation ist, dass man mehr Sauerstoff, also dass das Atemminutenvolumen irgendwo erhöht werden kann. Und andersrum dann halt eben das Gegenteil, wenn diese Rezeptoren nicht stimuliert werden oder gar inhibiert werden, blockiert werden, was auch immer, dass es dann mehr in diese Richtung geht mit Chillen und Verdauen, Speichelfluss, Magen-Darm-Tätigkeit, die ganzen sphinkteren Sachen. Also so würde ich es jetzt, so habe ich es mir immer gemerkt als grobe Regel, was passiert denn jetzt wohl? Das ist nicht in allen Details gut, aber ich finde, als grobe Vorstellung funktioniert es schon mal.
Dann kann man es einmal so
grob. Und alles natürlich immer ein bisschen dosisabhängig.
Ja.
Also, wenn du das Noradrenalin komplett aufpumpst, dann hast du irgendwie dann irgendwann auch kein Blut mehr in den Muskeln. Ist alles zu.
Habt ihr einen Tipp, wo man das nachlesen kann? Wenn man mehr wissen möchte. Noch mehr. Also
eine schöne Seite ist natürlich immer Deranged Physiology.
Ja, das ist immer episch.
.com. Das ist auch unterhaltsam geschrieben und nicht so trocken wie bei uns.
Ja. Ist aber auf Englisch geschrieben. Lustig, aber ist auf Englisch. Okay, ich glaube, für einen groben Überblick über die Synthese, Struktur und Einteilung von den Katecholaminen haben wir heute genug Verwirrung gestiftet. Das war schwierig genug und wir sollten an der Stelle aufhören. Die Leute sind bestimmt müde und sind bei der Joggingrunde, haben sich einen anderen Podcast ausgesucht. Das können wir gut nachvollziehen. Wir machen in den nächsten Folgen, wollen wir uns dann auf die einzelnen Substanzen so ein bisschen stürzen und die im Detail nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Kommt dann auch wieder Latmeralf volle Kanne zum Zug. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Und dann bleibt uns an der Stelle, glaube ich, einfach nur noch zu sagen, dass es immer wieder Spaß macht, diese Folgen zu machen. Dass wir uns freuen, dieses Jahr auf dem Deutschen Anästhesiekongress eingeladen worden zu sein, um da so ein bisschen unser Format und unsere Ziele und unsere Ideen so ein bisschen zu präsentieren. Vielleicht trifft man sich da Mitte Mai, wenn das pandemiemäßig möglich sein sollte. Ansonsten als Aufzeichnung oder Stream ziemlich sicher. Das wäre cool. Wir freuen uns über Feedback. Je mehr, desto besser. Wir versuchen das auch alles immer einzuarbeiten. Und wir freuen uns über gute Bewertungen oder jegliche Form von Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. Das hilft dem Podcast einfach gefunden zu werden.
Und wir versuchen auch in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen klinischer zu werden, in diesem Kontext zumindest.
Ja, das ist hier einfach.
Also ein kleines bisschen klinischer darf es ruhig werden.
Ja klar, das war jetzt einfach mit Strukturformeln. Es ist halt einfach wenig klinisch. Haben wir einfach keine Chance. Aber das machen wir einfach. Okay, dann bleibt von meiner Seite eigentlich nur vielen Dank zu sagen und mich zu verabschieden und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss von mir.
Tschüss.
Ciao, macht's gut.